Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen all unseren ZuhörerInnen und unseren GästInnen. Die Frage, darf es ein bisschen mehr sein, hören wir beim Einkaufen ganz oft. Die wenigsten antworten dann drauf, nein, ich brauch's bitte ganz genau. In der Situation im Supermarkt ist uns das meistens auch ganz egal, ob jetzt eine Scheibe Schinken, Wurst, Stickerl Käse oder 40 Gramm Fleisch mehr dabei sind. Auch beim Obst oder beim Gemüse ist es oft nicht ganz so genau, wie man das mitnimmt. Oft kriegt man es auch gar nicht so genau und man kriegt es dann schon irgendwie weiter. In andere Lebensbereiche wird die Entscheidung aber oft über andere getroffen. Und die Entscheidung wird dann oft aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder auch Hautfarbe getroffen. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit dem beschäftigen, was diese Entscheidungen dann auslösen, wollen uns mit dem Internationalen Frauentag beschäftigen und warum es wichtig ist, dass sie Frauen und Männer für das einsetzen. Ich freue mich ganz besonders, dass heute die Simone, die Christina und der Wolfgang bei uns sind und mit mir über das Thema reden. Simone, ich möchte gleich mit dir beginnen. Für unsere Hörerinnen ist interessant, wer du bist, was du so machst und was dein Bezug zu dem Thema ist.
Ja, hallo, ich bin die Simone. Ich arbeite in der katholischen Jugend als Referentin in der Jugendpastoral für digitale Medien und im Fachbereich Arbeit. Und ich habe mich vor mittlerweile 2 Jahren selbstständig gemacht als Schneiderin, die Herrenunterwäsche fair und so regional wie möglich produziert. Das Unternehmen ist aber momentan ruhend gestellt. Genau. Und ja, mir ist das Frauenthema natürlich ein Anliegen und ist ganz was Wichtiges. Und ich freue mich, dass wir heute drüber reden können.
Ja, schön, dass du da bist, Simone. In der Vorbereitung auf die Folge ist uns klar geworden, dass uns wichtig ist, dass nicht nur Frauen zu dem Thema etwas sagen, sondern dass auch eine männliche Sichtweise einer kommt. Darum sind wir froh, dass du, Wolfgang, heute dabei bist. Stell dir bitte mal kurz vor und erzähl so ein bisschen, was du machst, vielleicht auch in Bezug auf das Thema Gleichberechtigung.
Danke für die Einladung. Wolfgang Schönleitner ist mein Name und ich bin 43 Jahre alt, verheiratet. Wir haben 2 wunderbare Mädels daheim mit 9 und mit 11 Jahren. Und in dem Sinn freue ich mich, dass ich einen männlichen Blick in die Diskussion einbringen kann. Vielleicht ist es nicht der männliche Blick, aber meine Perspektive auf die Frage, wie Internationaler Frauentag von Männern wahrgenommen werden könnte, sollte. Und in dem Sinn bin ich gespannt auf die Diskussion und das Thema aufzureißen heute.
Dankeschön. Zu darf es ein bisschen mehr sein, hast du, Christina, eine ganz besondere Beziehung. Und genau darum haben wir dich eingeladen, beziehungsweise war auch diese Beziehung so ein bisschen der Moment für uns, wo wir gesagt haben, das Thema, das passt uns da ganz gut rein und ist uns auch wichtig. Warum hast du zu der Frage, darf es ein bisschen mehr sein, eine spezielle Beziehung und was machst du so beruflich und privat?
Ja, ich bin die Christina Poxrucker, ich bin Teil der Poxrucker Sisters. Ja, und ich mache gemeinsam mit meiner Schwester Musik und wir beschäftigen uns ganz viel mit dem Thema Frauen in der Musikszene auch, Gleichberechtigung von Frauen, egal in welchen Berufsgruppen. Ja, und wir haben am neuen Album Horizont einen Song drauf, der heißt Darf's ein bisschen mehr sein? Und der beschäftigt sich eben genau mit derer Frage, mit die Rollenbilder, mit dem, dass Frauen einfach oft manchmal mehr machen müssen, dass sie mal in der ersten Reihe stehen. Und wir finden, es darf ruhig ein bisschen mehr sein.
Wir werden uns heute ein bisschen auch mit dem Lied auseinandersetzen und ihr sprecht in dem Lied, du hast das auch gerade gesagt, die Arbeitssituation von Frauen ganz klar an. Simone, du bist einerseits selbstständig, aber du bist auch für junge ArbeiterInnen bei der katholischen Jugend zuständig. Wie nimmst denn du die Situation ganz speziell von jungen Arbeiterinnen wahr? Was gibt es da für spezielle Voraussetzungen, was gibt es für spezielle Probleme, die gerade junge Frauen in der Arbeitswelt betreffen?
Ja, das ist ein sehr breites Thema. Das fängt bei der Berufswahl an, dass junge Frauen oder eigentlich auch schon kleine Mädchen oft ja gar nicht auf den Gedanken kommen, dass vielleicht Ärztin werden könnten oder Elektrotechnikerin oder die verschiedensten, unter Anführungszeichen, klassischen Männerberufe vielleicht erlernen könnten. Das heißt, ich finde es einfach ganz wichtig, dass man früh genug oder so bald wie möglich schon damit Aufklärung beginnt und Mädchen ermutigt, sozusagen out of the box zu denken und sie was zuzutrauen und sie quasi nicht von der Gesellschaft einschränken lassen. Das ist einmal schon das erste Thema. Dann kriege ich es natürlich mit bei ganz vielen Lehrlingen, die sich vielleicht in einer Kfz-Werkstätte bewerben, dass einfach die Hürde da ist, dass der Lehrherr vielleicht sagen würde, ja, eigentlich das taugert mir, wenn ich da einen weiblichen Lehrling aufnehmen könnte. Allerdings, ich baue jetzt sicher nicht unsere Werkstatt um, weil ich müsste eine Dusche einbauen, ich muss gewisse gesetzliche Aufgaben erfüllen. Das heißt, da sind die Mädels dann oft schon auch solchen Hürden ausgesetzt, was ich natürlich sehr schade finde. Und dann ist für mich auch ein großes Thema, und das betrifft nicht nur die jungen Arbeitnehmerinnen, sondern eigentlich Frauen jeden Alters, ist das Thema ernst genommen werden. Es passiert ganz oft, finde ich, dass wir Frauen auf unsere Weiblichkeit reduziert werden, auf unser Geschlecht reduziert werden und dass es nicht um das geht, was wir drauf haben und was wir können, dass wir einfach vielleicht intelligente Menschen sind. Genau.
Du hast ein bisschen angesprochen, dass junge Mädels irgendwie gar nicht so die Idee haben, was sie alles werden konnten. Welche Rolle spielt denn da die Sprache? Wir haben immer wieder einen Austausch miteinander. Und da fällt uns immer wieder auf, gerade in den Schulen wird halt dann von den Lehrern gesprochen, es wird von den Ärzten gesprochen, es wird von den Mechanikerinnen aber nicht geredet. Welche Rolle hat das bei den Kindern? Was löst das irgendwie aus? Habt ihr da eine Idee dazu?
Ja, ich kann dazu ganz klar sagen, meine Position ist Sprache schafft Wirklichkeit. Und ich denke, das ist auch wissenschaftlich erforscht und kann man, glaube ich, so stark vertreten, dass einfach in den Köpfen, und ich muss ehrlich sagen, da erwische ich mich selbst immer wieder, obwohl ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftige, dass ich zuerst an den Arzt denke. Man ist jetzt quasi so, man denkt immer gleich an Arzt, aber es gibt ja ganz viele Berufe, oder man denkt halt zuerst an eine Putzfrau. Oder bei uns im Büro, es gibt leider nur Sekretärinnen und keinen einzigen Mann. Und das ist in den Köpfen sehr tief verankert, und ich glaube, man kann mit bewusster Sprache da vielleicht eine Kleinigkeit verändern.
Ja, und das fängt auch eben bei den Schulbüchern an und das fängt bei den Kinderbüchern an. Und ich erlebe das jetzt beim Vorlesen von den Büchern für meinen kleinen Sohn, dass ich dann extra, ich tue dann einfach ich gendern, weil das nicht, weil einfach keiner drauf schaut. Und das ist schon, es ist nur Sprache unter Anführungszeichen, aber es fängt einfach unbewusst an. Und ja, wenn man dann irgendwie E-Mails kriegt, ich meine, ich bin Musikerin und kriege dann E-Mails von irgendwelchen AKM oder Austromechaner, das sind unsere Bereiche, wo wir halt dabei sind, unsere ja, Gesellschaften, und man wird nicht einmal erwähnt. Es gibt nur Musiker. In der Szene gibt es nur Musiker. Im E-Mail steht, liebe Musiker. Und dann fragt man sich halt schon, welchem Jahrhundert sind wir bitte?
Absolut. So.
Ja, so ist gesagt dazu. Ich hab's jetzt, also besser könnte ich es nicht sagen. Das ist jetzt, finde ich, eine Sensibilisierung, die für uns alle, glaube ich, ein ganz großer Lernprozess ist. Jetzt sprich ich nicht nur von den Männern, sondern vor allem von uns als gesamte Gesellschaft, dass wir inklusiv miteinander umgehen und inklusiv miteinander im Gespräch bleiben. Und das ist eine Challenge, die wird uns noch länger begleiten, denke ich mal. Deswegen Sprache schafft Wirklichkeit, stimme ich zu 100% zu.
Ich möchte da noch was dazulegen, wenn ich darf. Ich freue mich nämlich immer voll, wenn Männer das mittragen und das nicht auf uns Frauen abwälzen. Es war dann wieder mal ein Thema, das auf uns abgewälzt wird. Genau, ich finde ganz wichtig, dass wir alle miteinander an dem Thema arbeiten.
Deswegen war es uns in der Vorbereitung einfach ganz wichtig, dass wir da in unserem Podcast-Team jetzt wirklich ausgewogen sind. Christina, du hast jetzt gerade die Mails angesprochen, die ihr bekommt, wo dann nur die Musiker angesprochen sind und ihr als offensichtlich Musikerinnen echt zwar angesprochen fühlen müsst, weil es da dann doch gerade bei der AKM um Geld geht, aber eigentlich nicht angesprochen werden. War das auch irgendwie so ein ausschlaggebender Punkt für euch erliert? Und habt ihr da noch irgendwie weitere Pläne dazu, zu dem Lied, mit dem Lied?
Ja, es war natürlich ein Anstoß, weil uns das einfach auffällt in der Szene. Man sieht es auch, wenn man durch die Straßen geht und sich Lineups von Festivals anschaut oder Nominierungen für einen Amadeus oder was auch immer, dass einfach die Männerbands dominierend sind. Und wenn man sich dann Lineups anschaut und eine Frau von 10 Bands oder eine Frau im Band von 10 Bands zählt, dann ist das einfach erschreckend. Und das war natürlich ein Anstoß für uns, dass wir einfach immer wieder diese Diskriminierung einfach auch spüren. Und ja, wir haben extrem viel vor mit dem Song. Also wir sind da gerade in Planung. Auch zum Weltfrauentag wird da eine große Kampagne starten mit dem Song. Darf es ein bisschen mehr sein. Und wir möchten einfach voll viele Frauen erreichen, in alle Berufsgruppen, in alle Lebenslagen, weil wir einfach finden, es reicht nicht an einem Tag, diesem Weltfrauentag da auf das aufmerksam zu machen, sondern das muss immer wieder sein. Und eigentlich, ja, das ganze Jahr lang müssen die Frauen geschätzt werden und muss auch wieder mal gezeigt werden, ja, wo sind wir überhaupt überpräsent und tragen wir eben, auch wie die Simone schon gesagt hat, wir tragen ja so viel, es wird so viel auf uns abgewälzt und das ist passiert aber unbewusst und ich finde, das muss man einfach aufzeigen.
Ich finde es voll wichtig, dass das aufgezeigt wird, was irgendwie abgewälzt wird. Ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass ich mir dann denke, ja, ich als Mann oder wir Männer machen ja halt auch so viel. Ja. Ich glaube schon, dass ich da auch durch meine Erziehung, durch meine Mutter, auch durch die Erziehung durch meine Frau schon ein bisschen anders geprägt bin, auch weil mich das Thema sehr stark interessiert. Aber wenn ich uns zwar anschaue, Wolfgang, uns konnte das Thema ziemlich wurscht sein. Wir sind durch einen Zufall eigentlich auf der Seite, wo es uns gut ging. Wir kommen leichter in höhere Positionen. Wir wären in der Privatwirtschaft eher in der Position, wo wir wahrscheinlich mehr Zeit kriegen, wo wir vielleicht bevorzugt werden. Und du hast das schon so ein bisschen anklingen lassen. Dieses Thema ist uns beide aber auch nicht wurscht. Ja? Warum setzt dich du als Mann und auch als Leiter der katholischen Männerbewegung ganz bewusst für diese Gleichberechtigung ein?
Mir als Mann ist wichtig, Sensibilität und Bewusstsein in der in diesem Thema zu erzeugen, weil es nicht um Gleichmacherei geht, sondern um Gleichberechtigung so zu verstehen, dass jeder seine Ressourcen, seine Potenziale entwickeln und leben kann in der Art und Weise, wie er seine Talente halt auch in die Gesellschaft einbringen möchte. Und von dem her, das ist ja nicht nur ein Frauenthema, sondern es ist gleichzeitig ein Männerthema auch, hier nicht eine einfache Gleichmacherei zu fordern, und das tat sie sicher nicht, sondern zu schauen, wo hat jeder seine Potenziale und wo hat jeder seine Talente, die er zur Entfaltung bringen möchte. Mir kann es auf einer persönlichen Ebene nicht wurscht sein, weil ich habe zwei Mädels daheim sitzen und die werden irgendwann größer, unweigerlich auch in das gesellschaftliche und in das Berufsleben einsteigen und sollten dann die Möglichkeiten haben, die sie verdienen, um ihre Talente zur Entfaltung zu bringen. Das finde ich ganz wesentlich. Auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass man sieht, wenn man jetzt von den Privilegien von Männern spricht, die sozusagen auf die Butterseite des Erwerbslebens gefallen sind, welche Kosten das damit verbunden sind. Da sind die Kosten des Lebensstils damit verbunden. Einerseits haben Männer die höchste Selbstmordrate mit Abstand im Vergleich zu Frauen. Sind die Fragen verbunden damit, wie chronische und psychische Erkrankungen in der Erwerbsarbeit Männer betreffen. Die Fluchtmechanismen, die dadurch angesprochen sind, wenn es um Alkohol geht. Und natürlich die fatalen Lösungsstrategien, die Männer dann fahren, waren sie gewalttätig, weil sie keine anderen Auswege mehr sehen, eine Lösung wollen, die inakzeptabel ist. Und deswegen wünsche ich mir als Zukunftsbild für meine Töchter, dass sie genau diese Ressourcen, die sie haben, einfach in der Gesellschaft einsetzen können und so ihre Entwicklung einfach machen können. Und deswegen kann es mir nicht wurscht sein, ob hier gesellschaftlich Frauen und Männer nicht gleich sichtbar gemacht sind, sondern da ein Ungleichgewicht oder ungleiche Verteilung drinnen ist.
Das heißt für mich, wenn ich das jetzt kurz ein wenig runterbreche, eine Ungleichberechtigung schafft in dem Fall nur Verlierer und Verliererinnen. Habe ich die da richtig interpretiert?
Auf unterschiedlichen Ebenen. Natürlich ist die Sichtbarkeit und die Wertschätzung von und dem Berufsethos, das Männer in die Erwerbsarbeit einbringen, eine Sache, die einer da ein positives Standing, ein vermeintlich positives Standing ermöglicht. Andererseits sind es aber genau diese Balancen, die man sich aushandeln muss, wenn man partnerschaftlich miteinander umgehen muss. Wer hat wo einmal den Lead in der Erwerbstätigkeit, in der Sorgearbeit, in der Haushaltstätigkeit? Es ist ja nicht ein Naturgesetz, dass die Rollen so verteilt sind, wie sie jetzt verteilt sind, sondern das ist eine Sache, die man miteinander verhandeln muss. Das ist eine Sache, die eine Frage ist, wo man partnerschaftlich miteinander einen Weg finden muss, wie gestaltet man gemeinsam seine Zukunft, sein Leben, seine Möglichkeiten in der Gesellschaft wirksam zu sein.
Ich möchte dazu was sagen. Genau, also das ist immer der beste Fall, dass man es in der Beziehung mit dem Partner ausmacht. Und dann kommen aber da ganz andere Sachen ins Spiel. Zum Beispiel viele Freundinnen, die mit ihren Kindern daheim sind. Und nicht, weil der Partner nicht gerne daheim bleiben möchte, sondern weil der einfach mehr verdient. Und weil es sich sonst finanziell nicht ausgeht. Also da kann ich nur so gern bei meinen Kindern bleiben, da kann ich nur so gern Haushalt machen als Mann und das voll gern übernehmen. Es ist einfach finanziell für viele nicht möglich. Und da fahren wir ganz woanders dann eigentlich, ist dann das Problem. Und das muss geändert werden.
100% d'accord. Es gibt Situationen, wo man es nicht aussuchen kann. Die müssen gesellschaftlich verändert sein und die Entlohnung ist ja auf gewisse Art und Weise der Ausdruck der Gesellschaft einer Tätigkeit gegenüber. Wie wichtig finde ich diese Tätigkeit gesamtgesellschaftlich gesehen? Und dass man da so dramatische Unterschiede in der Bewertung drinnen hat, ist nicht akzeptabel, schlicht und ergreifend. Und andere Bereiche gibt es aber schon, wo oft die Bequemlichkeit dazu führt, dass man es nicht ausredet, wie man es gern hätte. Und da breche ich eine Lanze dafür, dass man wirklich gut aufeinander horcht und auch nochmal da sagt, ja, so möchten wir das für uns gestalten, vielleicht nur für die nächsten 2 Jahre. Und dann verändert sich die Situation wieder, aber so passiert auch Entwicklung. Und das finde ich in dem Fall auch wichtig mit zu bedenken, wenn es darum geht, dass man auch die strukturellen Ungleichheiten ausmerzt und da zu einer Verbesserung kommt.
Du hast schon das Feld der Care-Arbeit angesprochen, also all das, was man irgendwie zu Hause in der Betreuung und der Versorgung im familiären Umfeld tut. Und du hast da schon deine Familie angesprochen. Wie habt ihr das zu Hause geregelt?
Ja, meine Frau tut sicher mehr als ich. Da bin ich Realist. Ich bemühe mich, nicht zu weit zurückzufallen in der Sorgearbeit. Gelingt manchmal besser, manchmal gelingt es schlechter. Aber ich glaube, dass im Moment, so wie wir miteinander tun, auch wie wir mit den Kindern tun, was das Lernen betrifft, also in der Schule und was die Haushaltstätigkeiten betrifft, dass das für uns im Moment so passt, wie es ist. Ich hoffe, meine Frau behauptet dann nicht im Anschluss an das Interview das Gegenteil. Aber was mir auffällt, vielleicht auf das zu sprechen, ist, wenn man gerade über Haushaltstätigkeiten spricht, ich glaube, die Männer picken sich oft also diese Dinge außer, die so diese große Sichtbarkeit sind. Das mit dem Nagel an die Wand geschlagen wird, das sieht man dann den ganzen Tag und dann gibt es auch ein bisschen Lob dafür, das hast du jetzt aber schön aufgehängt. Oder der Reifen, der gewechselt wird. So ein bisschen meine Vermutung ist, diese schön sichtbaren Tätigkeiten im Haushalt, die übernehmen Männer durchaus nicht ungern, aber die Kontinuität, damit ein Haus nicht verschlampt, da gibt es wenig Lob dafür und dafür sind Männer tendenziell, glaube ich, auch weniger gut zu gewinnen, dass sie das machen und da müssen sie sich selber bei der Nase nehmen.
Ja, ich glaube, dass das schon irgendwie, vielleicht liegt das einfach auch in der Natur der Frauen, dass wir da einfach auch ein bisschen gefährdet sind, dass wir oft einfach was im Hintergrund machen und das ist einfach, ich erlebe das auch wieder in der Musik, Männer stellen sich nur für, also ich habe den Eindruck, die stellen sich nur viel lieber ins Rampenlicht. Und vielleicht hat das auch mit dem zu tun, Männer tun dann gern was auch sichtbar ist, wie ein neues Regal bauen, wie ein Nagel an die Wand hauen. Und das, was ich im Hintergrund, dass ich den 10. Socken, der irgendwo im Eck am Boden hinter der Sofa fliegt, aufhebe, für das kriege ich dann kein Lob, weil das fällt dann nicht einmal auf und es auch nicht mehr da liegt. Das sind vielleicht wirklich so Sachen, wo auch wir Frauen lernen müssen. Wir dürfen sich Viere stellen, wir dürfen uns sichtbar machen, weil wir haben es leider nicht anders erlebt und haben es auch in der Erziehung oft nicht anders erlebt, aber wir dürfen ganz vorne stehen und wir dürfen auch uns das Lob abholen, so wie die Männer auch. Also es ist für beide Seiten berechtigt.
Absolut, also da kann ich da nur voll zustimmen und ich muss echt sagen, ich erwische mich auch immer wieder selber dabei, dass ich mich da auch in Frage stelle, darf ich das oder auf meine unternehmerische Tätigkeit bezogen, darf ich so erfolgreich sein? Darf ich einfetzen und stolz drauf sein? Darf ich prahlen damit vielleicht? Oder wie gehe ich denn auch um mit Lob? Wo tue ich das hin? Genau. Und ich möchte zur Frage von dir, Tobias, der Haushaltsaufgaben, möchte ich noch was dazulegen, nämlich den Begriff der Mental Load. Übersetzt könnte man vielleicht sagen Planungsarbeit oder psychische Arbeit, die ganz oft auch bei den Frauen landet. Ich bin auf den Begriff aufmerksam worden durch die Barbara Blaha, die bei Wir sind Kaiser im ORF zu Besuch war und die das erklärt hat, dass Frauen ganz oft die Planungsarbeit machen, um die kleinen Dinge im Leben der Menschen zu organisieren. Und ich habe mich so ertappt gefühlt dabei und habe mir gedacht, boah, absolut richtig. Also ich bin momentan in der glücklichen Lage oder ja, ich habe momentan keine Kinder und nicht die ultra großen Herausforderungen im Leben. Und dennoch ist es so, dass ich mich immer wieder dabei erwische, zum Nachfragen, haben wir schon alle Weihnachtsgeschenke, müssen wir uns um das noch kümmern, wann sollten wir denn wieder vielleicht einmal bei der Oma vorbeischauen? Genau, das wollte ich da jetzt noch dazulegen.
Das ist ein ganz guter Punkt. Wenn ich mir so euch einen Song ein wenig anhöre und den Text lese, konnte man den Eindruck kriegen, dass ihr ganz massiv gegen diese fixe Rollenverteilung seid. Es darf ja nicht nur die Frau das machen, das Bild von einer kochenden, putzenden, sorgenden und trotzdem arbeitenden Frau ist total falsch. Bist du, Christina, gegen dieses Modell von so einer Rollenverteilung oder worum geht es wirklich?
Also ich bin absolut nicht gegen das Modell, weil ich glaube es generell voll wichtig für Beziehungen und auch für eine Familie oder für gewisse Strukturen, dass einfach jeder seine Rolle hat oder jeder unterschiedliche Rollen hat und jede. Nur muss das eben, wie es auch der Wolfgang zuerst schon gesagt hat, in der Beziehung einfach angesprochen werden und koordiniert werden. Und es gibt so viele Frauen, die das extrem gern tun und das finde ich voll wichtig und voll gut. Aber ich glaube, es gab auch da Männer, die das vielleicht gern tun. Vielleicht gibt es Männer, die eigentlich nicht so gern gleich in der Früh um 5 Uhr oder 6 Uhr in die Arbeit fahren und dann erst 5 Uhr am Abend wieder heimkommen und die Kinder vielleicht gar nicht mehr sehen. Ich glaube, das ist einfach, dass das einfach in der Familie oder in der Partnerschaft ausgemacht werden muss und kommuniziert werden muss. Also das ist so meiner und unser Standpunkt. Und um auf das Lied zurückzukommen, ich glaube, es ist halt einfach so, dass wir jetzt in Österreich oder in vielen anderen Ländern auch diese Muster noch ganz stark bei den Frauen oder diese Rolle noch ganz stark bei den Frauen sehen und da das einfach auch sichtbar machen wollen, dass das halt also ein Frauenbild ist. Auch vielleicht ein bisschen, ganz banal einfach. Ganz banal zu sagen, die Frau kocht, die Frau kocht. Putzt. Genau. Auch wenn es nicht überall so ist, einfach so ein bisschen den Fokus drauf zu legen, auch eben um vielleicht manche dann anzuregen, die was sie dann denken, bei uns ist das aber gar nicht so. Und das macht ja dann umso mehr spannend und regt dann auch zum Nachdenken an.
Und ich möchte noch dazu legen, es ist dann ganz was Besonderes, wenn der Mann dann einmal kocht. Und gerade im Sommer haben ja zumindest vom Wolfgang weiß ich es auch, dass wir gern grillen. Und dann,
auch im Winter.
Natürlich, man kann immer grillen. Aber da kriegt man dann dieses große Lob, der Mann, der hat Feuer gemacht und gegrillt und wir sind super stolz auf unsere Sachen und sie schmecken ja fast immer gut. Aber im Hintergrund ist dann schon ganz oft auch noch, dass das und das und das und den T-Shirt die Frau deckt und genau, also es hat der Mann zwar das Fleisch getötet und gegrillt, und heimst das Lob ein, das ist, du hast das zuerst angesprochen, mit, man stellt sich irgendwie vorne auf die Bühne. Ja? Das heimst man dann ein und dass da trotzdem im Hintergrund noch nicht nur der Mann gearbeitet hat, fällt da ganz oft unter den Tisch. Ich möchte eine kurze Blitzrunde mit euch machen. Ich werde einfach einzelne Fragen stellen und ihr antwortet einfach reihum, wie ihr das bei euch aufgeteilt habt. Sagt so viel dazu, wie es notwendig ist, aber schaut, dass die Antwort möglichst kurz ist. Wer kocht bei dir zu Hause?
Unterschiedlich. Am Wochenende oft mein Mann und während der Woche oft ich. Aber es hat auch immer was mit der aktuellen Lebenssituation zu tun. Zum Beispiel, wenn ich gerade auf Tour bin, dann ist es natürlich so, dass er das eher macht. Und wenn ich aber zu Hause bin wie jetzt, dann mache mehr ich. Also das ist dann saisonal bedingt.
Ja, beide. Nur dazu die Großeltern und wir genießen es in der Vielfalt zu essen.
Hauptsächlich mein Partner. Genau. Und ich freue mich immer recht, wenn ich das erzählen darf und gleichzeitig sehe ich es als was Kritisches, dass ich mich überhaupt freue drüber, weil das bei uns halt so ausgemacht ist. Genau.
Nächste Frage. Und wer kümmert sich um die Wäsche?
Mehr mein Mann, weil ich überhaupt nicht gern tue und deswegen übernehme ich andere Sachen.
Ja, meine Frau. Weil ich gar nicht mehr weiß, welche Socken und Unterhosen, wenn es bei den Mädels gleich sind, wem gehören.
Das ist schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass so 50-50 ausrennt bei uns. Ich bin vielleicht ein bisschen haarglicher, was die Farbenteilung betrifft.
Das bringt vielleicht auch das mit, was du gelernt hast. Wir kommen ein bisschen in einen Bereich, der vielleicht Männer oder Männern mehr zugeschrieben wird. Das leidige Thema des Reifenwechselns. Wer macht das bei euch?
Die Werkstatt. Also wahrscheinlich ein Mann von dort.
Meine Reifen wechseln die und beim Auto von meiner Frau ist die Hebebühne delegiert. Aber sie kommt.
Ich habe noch nicht so lange ein Auto, aber wir haben es bis jetzt gemeinsam gemacht und auch mein Partner. Genau, aber hauptsächlich kümmere ich mich um Autoangelegenheiten. Und ich möchte euch da jetzt ganz eine kurze Anekdote erzählen, die ich vor 2 Wochen erlebt habe und die mich total berührt habe und die recht viel Leid erzählen muss. Und zwar sind wir in die Situation gekommen, dass wir mit dem Auto nicht mehr aufgekommen sind auf den Berg, weil die Straße so vereist war. Und wir haben Schneeketten kaufen müssen. Und ich habe mich um das alles gekümmert. Ich hab geschaut, welche Reifendimension wir haben, welche Schneeketten wir brauchen, habe die Telefonate geführt etc. etc. Und habe mir dann anhören können vom Autohändler, der uns die Schneeketten verkauft hat, dass die Schneeketten frauenfreundlich sind. Genau, dann habe ich einmal geschluckt und habe ihn gefragt, was soll das jetzt heißen? Und er hat eigentlich eh nicht mehr geantwortet. Er hat das halt einfach so gesagt und ich bin mir sicher, er hat das auch nicht besser gemeint. Das war am Telefon. Und wir haben am nächsten Tag die Schneeketten abgeholt, die haben wir zu zweit abgeholt, sind in den Laden reingegangen und er legt diese Packung Schneeketten auf die Theke oder Verkaufstisch und sagt wieder, dass frauenfreundlich sind. Genau. Ich habe es, glaube ich, schon kurz angemerkt, dass ich es nicht recht angebracht finde, das Wort oder was man damit sagen will. Und habe seither recht viel überlegt und mich ja da jetzt die ZuhörerInnen einladen, darüber nachzudenken, was suggeriert denn das, wenn einem wer sagt, das Produkt ist frauenfreundlich? Wie klingt es, wenn wer sagt, etwas ist männerfreundlich? Und wie klingt es vielleicht zum Beispiel, wenn man sagt, das ist kinderfreundlich? Ja, also in ein kinderfreundliches Hotel kann man vorstellen, fährt man als Mama gern, ich weiß nicht, wie es ist. Aber ich habe schon recht gehadert, was das jetzt heißt, dass man da wer frauenfreundliche Schneeketten verkauft. Weil so, sie waren leicht zum Anlegen und ich denke mir, jeder Mensch möchte gern Schneeketten, die leicht zum Anlegen sind, weil wenn ich wo feststecke, bin ich sicher nicht gechillt, sondern da will ich, dass die Schneeketten leicht aufgehen. Und ich glaube, es sollte eigentlich egal sein, ob mir das als Mann oder Frau passiert. Genau, so viel zu Autogeschichten.
Es war mal spannend zum Recherchieren, was jetzt da wirklich das Frauenfreundliche ist, unter Anführungszeichen. Es geht in der Folge um Frauen und es gibt am 8. März den Internationalen Frauentag. Simone, ich habe dich gebeten, dass du ein bisschen schlau machst auch zu dem Thema, was geht es bei dem Tag? Gibt es irgendwie noch andere Tage, die vielleicht auch einen ganz besonderen Stellenwert haben sollten, an dem man irgendwie denken sollte. Genau, was ist so das, was du da rausgefunden hast, was du da recherchiert hast für uns?
Ja, also zum Internationalen Frauentag kann ich da jetzt leider nicht recht viel Facts erzählen. Ist einfach, finde ich, ein wichtiger Tag, wo einfach auf das Thema aufmerksam gemacht werden soll, wo hoffentlich auch viel Bildungsarbeit stattfindet. Ja, es sollte natürlich nicht nur an einem Tag passieren. Über was ich mir ein bisschen mehr schlau gemacht habe, ist über den Equal Pay Day. Da gibt es eine Homepage für alle, die das Thema mehr interessiert, equal-pay-day.at. Und da wird eigentlich recht super und anschaulich dargestellt oder aufgezählt sozusagen, dass Frauen und Männer einfach immer nur ungleich entlohnt werden. Die Einkommensdifferenz liegt aktuell in Österreich bei 14,3% und das sind einfach in Arbeitstage, wir reden da von Erwerbsarbeit übrigens die ganze Zeit, sind in Arbeitstage einfach 52 Tage, jetzt muss man sich das einmal vorstellen, an denen Frauen kostenlos arbeiten oder wenn man sie anschaut, das wird quasi immer rückwirkend berechnet und nach einer Arbeitsperiode. Das heißt, 2021 haben Frauen einfach bis zum 21. Februar gratis gearbeitet und somit war 2021 der 21. Februar der Equal Pay Day. Und was mich auch schockiert einfach ist die Zahl und die muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man bedenkt, wie alt wir Menschen mittlerweile werden, dass Frauen momentan jedes siebte Jahr kostenlos arbeiten. Ich meine, das ist doch der Überhammer. Das finde ich einfach so arg. Genau. Und ich habe mir da jetzt nur was dazu aufgeschrieben und da gibt es ein super Bild dazu. Es heißt dann oft, Frauen, stützt euch doch ein bisschen mehr auf die Beine, dazu euch, es hat vielleicht auch selber Schuld, verhandelt euch ein Gehalt halt selber besser und solche Dinge. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man die Frage anders stellt, warum ist dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin nicht wert, dass man gleich bezahlt. Das heißt, es liegt schon ganz oft da die Macht einfach bei EntscheidungsträgerInnen, das anders zu gestalten. Und vielleicht kennt wer das Foto aus dem Internet, wo eine ältere Dame den Schriftzug durchstreicht, wo geschrieben steht, protect your daughters, also schützt eure Töchter, und sie eigentlich sprüht mit einer Spraydose drunter, educate your sons, also klärt eure Söhne auf. Und ich finde, das ist eigentlich ein super Schlusswort zu dem Equal Pay Day.
Ich habe dann auch ein bisschen nachgeschaut, was dieser Tag eigentlich heißt, und war genauso wie du eigentlich auch schockiert, wie lang das eigentlich ist. Und wenn man dann irgendwie noch dazu rechnen würde, was die ganze unbezahlte Arbeit da auch noch ausmacht, die dann nämlich neben der Erwerbsarbeit oft noch rennt, dann sind wir ganz woanders. Es gibt unterschiedliche Formen, wie der Internationale Frauentag irgendwie sichtbar wird. Da gibt es in manchen Firmen Traditionen, da gibt es manchmal auch Aktionen, die irgendwo draußen auf der Straße passieren. Wie erlebt ihr den Tag bei euch und wie wird der irgendwie in eurem Umfeld wahrgenommen?
Also bei uns ist es so, der Weltfrauentag ist natürlich für uns als Musikerinnen immer voll präsent, weil dann ungefähr ein halbes Jahr vorher ganz viele Veranstalter oder, keine Ahnung, Institutionen zu uns kommen, Kinds bitte da singen. Und das läuft dann meistens so ab, aber wir haben keine Gage, weil es wird Frauentag und da müsst ihr gratis singen. Das heißt, es ist eigentlich wieder so, egal, sei es bei der Musik, sei es bei Vortragenden, bei Frauen, die sich irgendwie einsetzen, die engagiert sind, die darf man an dem Tag dann wieder gratis alles machen. Und so erlebe ich das und deswegen bin ich da eigentlich, habe ich manchmal schon ein bisschen ein Groller gegen diesen Weltfrauentag, weil eigentlich habe ich dann das Gefühl, das sollte der Tag sein, wo wir mal ja, appreciated werden und irgendwie ja, vorn stehen und einfach mal genießen dürfen. Und im Endeffekt ist es aber dann so, dass dann wieder ganz viele Frauen sich engagieren an dem Tag, arbeiten von 6 in der Früh bis um 11 Uhr auf die Nacht, damit sie irgendein cooles Projekt machen. Und das ist in ganz, ganz vielen Bereichen so. Und umso wichtiger war es uns jetzt auch, dass wir für den Weltfrauentag jetzt was anders machen. Und deswegen gibt es auch jetzt Corona-bedingt wahrscheinlich erst dann am Equal Pay Day. Aber es wäre am Weltfrauentag geplant gewesen, ein Konzert, das einfach für Frauen, für alle Frauen gratis ist. Aber auch für die, die auf der Bühne stehen und für unterschiedlichste Frauen einfach auch Entlohnung da als Affäre. Weil, wie gesagt haben, das ist einfach nicht mehr in Ordnung, dass sie das dann eigentlich wieder so durchzieht.
Das heißt, wenn ich als Mann auf das Konzert gehen möchte, dann zahle ich dafür.
Es ist für die Männer auch gratis und wir möchten eigentlich auch eine Kinderbetreuung anbieten zu der Zeit, wo das Konzert ist und wir haben da ganz viele Pläne und wir möchten das einfach auch für die ganze Familie ermöglichen und nicht wieder so, dass die Frauen dann eh vielleicht nicht gehen können, weil natürlich am Abend keine Krabbelstube offen hat oder vielleicht keine Oma oder Opa da ist oder vielleicht der Mann auch arbeiten muss. Also da werden wir sich was überlegen.
Also ich würde erstmal was zahlen.
Das finde ich gut.
Wolfgang, wie erlebst denn du den Weltfrauentag in deinem Umfeld?
Vielleicht, ich mich halt bei dem anschließen, was die Simone gesagt hat, wo es darum gegangen ist, dass Educate Your Boys das Thema ist, um für mehr Solidarität und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern zu sorgen. Ich wünsche mir für den Weltfrauentag, und der ist ja aus einer Bewegung für das Wahlrecht der Frauen hervorgegangen, ich wünsche mir für einen Weltfrauentag, dass es kein Thema mehr ist, dass wenn eine Frau durch eine Unterführung durchgehen muss, dass sie sich fürcht. Wenn eine Frau einen Drink an einer Bar stehen lässt, dass sie Angst hat, dass da was eingeschüttet wird. Und unzählige andere Dinge, die so als Tatsachen jetzt einfach angenommen werden, dass die verschwinden. Dass so wie das Wahlrecht eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass die Selbstverständlichkeiten werden in unserer Gesellschaft, dann hätten wir viel erreicht. Das war auch so mein Wunsch für den Weltfrauentag. Genau.
Ja, in der Arbeit erlebe ich den Weltfrauentag so, dass wir auf Social Media Bildungsarbeit betreiben und Rosen austeilen an unsere Kolleginnen. Und aus privater Sicht werde ich wütend, wenn ich an den Weltfrauentag denke, weil zumindest voriges Jahr war es so, dass man als Frau einen Einkaufsgutschein kriegt von einer bekannten österreichischen Zeitschrift und ich finde eigentlich, dass das eine Verarsche ist. Genau.
Und eine letzte Frage noch, und da möchte ich noch einmal auf ein Lied ein bisschen anspielen. Wovon darfst du für die ganz persönlich oder für die irgendwie so für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft ein bisschen mehr sein? Wolfgang, wo merkst du da so ein bisschen die Botschaft noch einmal für unsere HörerInnen zusammenfassen? Wo darf es mehr sein für die?
Ja, für mich und vielleicht als Wunsch an die männlichen Hörenden gerichtet, Hörer gerichtet, mehr zuhören und verstehen versuchen und sich selber nicht so wichtig nehmen. Und dann der Wunsch an die Damen, an die Frauen gerichtet, an die Mädels gerichtet, dass sie mehr genießen, ihr Leben so zu leben, wie sie es gern leben möchten.
Christina, wo darf es bei dir ein bisschen mehr sein?
Ja, also für mich es darf mehr sein von der Politik. Also ich glaube schon ganz fest daran, dass auch die Politik da eine ganz große Aufgabe hat, da was zu verändern. Es darf da mehr Geld sein für jegliche Berufe wie Friseurinnen, Kindergärtnerinnen, die einfach wirklich wichtige Aufgaben haben in unserer Gesellschaft. Es darf da mehr zusammenhalten sein von allen Seiten, Männer und Frauen. Und was ich da auch ganz wichtig finde, mehr zusammenhalten, dass die Frauen mehr zusammenhalten. Weil wir gewohnt sind, dass sobald eine Frau irgendwo ist, da eine große Angst da ist, ich muss mich da verteidigen, weil vielleicht bin ich sonst weg. Und ich finde, wir Frauen müssen das, so wie die Männer das auch immer machen, das zusammenhalten, das zusammensitzen, das nur was dringend gehen, das connecten. Das müssen wir Frauen lernen und nur so können wir stärker werden und nicht gegeneinander, sondern miteinander.
Ihr habt jetzt beide so wichtige Punkte gesagt, also ich kann mich da nur zu 100% anschließen. Ah ja, was ist mir wichtig noch? Wovon darf es für mich nur ein bisschen mehr sein? Ich pick jetzt einmal das aus, ich wünsche mir, dass wir Frauen öfter wütend sein dürfen, öfter auf den Tisch hauen dürfen und trotzdem ernst genommen werden und das nicht Eigenschaften für Männer bleiben.
Ich bedanke mich bei euch, Christina, Simone, Wolfgang, fürs Dasein, fürs Kommen. Bedanke mich bei unseren HörerInnen fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge geht es einerseits so ein bisschen um Abschluss, aber auch so um das, wie was Neues vielleicht anfängt. Und ein weiterer Aspekt, so was bleibt denn da dann, wenn alles neu anfängt, auch vertraut. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Theresa Meyer. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.